HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit dem Dirigenten und Komponisten Peter Oetvös. Herzlich willkommen. Ich bin Susanne Pütz. Peter Oetvös, zu Beginn, da erlauben Sie mir folgende Frage. Lieben Sie eigentlich Überraschungen? Ich frage das deshalb, weil wenn ich Ihre Musik höre, dann bin ich bei der Fülle und Möglichkeiten, wie Sie Klänge erzeugen, wie Sie Stücke aufbauen, welche Themen Sie wählen, oft überrascht. Und deswegen auch meine Frage, wie ist denn das bei Ihnen mit dem Überraschen?
Sie haben mich jetzt überrascht. Ich liebe Überraschung nicht, weil ich plane sehr sorgfältig alles vor, was ich mache. Also Komposition, Dirigieren, Unterrichten. Ich bin immer vorher schon vorbereitet, komme ich an und realisiere das, was ich wollte. Und was bei mir schlimm ist, dass ich hinterher noch sehr lange nachdenke, ob das da richtig war. Hätte ich das gesagt. Also deswegen ist die Überraschung ist für mich so unangenehm. Aber wie Sie das weitergeführt haben, also dass ich das Publikum überraschen will, das ist aber ein Teil meines Berufes, nicht wahr? Also als Komponist, es ist keine Überraschung, sondern, wie soll ich sagen, wachhalten. Mhm. Das ist eine Erfahrung, was ich aus meiner Jugend schon her habe, als ich im Theater gearbeitet habe, als Musiker und im Sprachtheater. Und da habe ich auch an den Stücken und besonders an die Regiearbeiten während der Proben kennengelernt, wie das, wo der Regisseur sagt, ja, so, pass mal auf, mach mal jetzt schnell.
So, dass man den Zuschauer überrascht. So.
Und da habe ich gemerkt, ja, das ist immer nötig. Also mit verschiedenen Methoden, mit der Licht, mit der Geschwindigkeit. In der Musik ist meistens Lautstärke und Geschwindigkeit, rhythmischer Unterschied, beziehungsweise harmonische. Mhm. Überraschungen einzubauen. Und deswegen bin ich eigentlich aus, meine Musik ist nicht tonal, aber es ist eine Art Tonalität, die sich ständig wechselt. Also es wird immer eine andere Tonalität kommen. Aber wenn ich etwas länger in der gleichen Klang bleibe, dann bin ich bewusst darüber, dass der nächste muss etwas ganz anders sein.
Und damit sind wir als Zuhörer immer wieder überrascht. Jetzt sind Sie einer der Komponisten unserer Zeit, ein Musikschöpfer, will ich mal sagen, im besten Sinne. Einer, der Musik schreibt, Musik, bei der der Zuhörer sich auch immer wieder auf was Neues einlassen kann. Sie haben es eben schon schön beschrieben. Was treibt Sie denn an, Klänge, ja, Musik zu erfinden?
Ich glaube, das ist eine Begabung. Also als Komponist bin ich eigentlich seit Kindheit an darüber bewusst, dass ich Komponist bin. Mir fällt Musik ein, sozusagen, dass ich lebe in einer Musikwelt, was ich im Kopf oder im Bauch oder im Herz oder irgendwo ständig höre. Und wenn ich Zeit habe, dann setze ich mich hin und schreibe ich auf. Während meines Studiums, das war geplant, also das waren Aufgaben, die ich realisieren sollte, aber in den letzten, so etwa 20 Jahren, ich habe eine Art zu komponieren improvisativ. Das heißt, ich schreibe genau das ab, was ich höre, weil jetzt bin ich schon über 70 und die etwa 20, 25 Jahre Erfahrung als Musiker, als ich noch jung war, als Dirigent und Komponist, war genug dafür, dass ich alles kennengelernt habe, wie man einen musikalischen Fluss erhalten kann. Also jetzt wage ich, es die Musik nur zu denken und weiterzuschreiben und aufzuschreiben und auch so instrumentieren.
Lassen Sie uns an der Stelle mal ganz, ganz viele Jahre zurückschauen. Sie stammen eigentlich aus einer Gegend, die viele als Siebenbürgen kennen. Dort sind Sie geboren, 1944, also mitten im Krieg. Wenn Sie an Ihre frühe Kindheit denken, was ist Ihnen davon präsent?
Präsent ist ja, so frühe Kindheit ist einmal, wo ich geboren bin, das war noch Transsilvanien. Und damals war es ein Teil von Ungarn und 1945, also nach dem Krieg wurde das abgetrennt von Ungarn und heute ist es in Rumänien. Aber als ich geboren bin, das gehörte noch zu Ungarn und während des Krieges, wir müssten dann sehr schnell weiterziehen und nach Westen. Über Österreich kamen wir in Dresden an am 13. Februar 1945, Nachmittag, Gott sei Dank, und abends ist die Stadt verschwunden. Wir sind da, die Bombardierung fand an demselben Abend statt. Aber die Familie hat glücklicherweise alle überlebt. Wir waren in einem Keller und dann morgens kam die Familie raus und sagten, na, die Stadt ist verschwunden, aber wir leben noch. Also danach sind wir nach Ungarn zurückgekehrt und da habe ich meinen ersten Musikunterricht bekommen und das sehr, sehr positiv war. Also sehr gute Lehrer gehabt damals, so dass ich mit 14 Jahren schon an der Akademie in Budapest aufgenommen wurde von Kodály.
Sie galten als ein Wunderkind, also ein Kind, was enorm gut Klavier gespielt haben muss. Haben Sie das selber damals auch so wahrgenommen oder haben die anderen immer nur staunend um Sie herum Ihnen beim Spielen zugeschaut? Wie war das?
Ja, ich habe gemacht, was ich konnte, aber die Familie war Musikerfamilie. Also meine Mutter war Musikerin, Klavierlehrerin und selber Pianistin. Mein Großvater war Geiger. Also die Musik war in der Familie.
Haben Sie damals eigentlich schon auch Musik kreiert, also als Teenager, dass Sie Klänge hatten und die aufs Papier bringen mussten? War das damals schon so?
Noch davor. Mhm. Also die erste kleine Schreibübungen, das waren schon mit 4, 5 Jahren, da konnte ich Noten schreiben. Es war ein kleiner Mozart-Stil vielleicht oder Bach-Stil, das, was ich als Pianist, also Kleinkind, damals gespielt habe. Und ich hatte großes Glück, weil Bartók gehörte dazu. Also die kleine Stücke von Bartók, die Mikrokosmos und für Kinder ist es eine Reihe von kleinen Klavierstücke. Die habe ich dann gespielt und deswegen ist für mich die Musik von Bartók ist genauso meine Muttersprache, musikalische Muttersprache geworden.
Sie haben es eben kurz erwähnt, Sie waren Jungstudent bei Zoltán Kodály an der Budapester Musikakademie. Das war ein ganz bekannter Komponist und vor allem auch Musikethnologe. Das heißt, er hat sich ganz intensiv mit der Volksmusik auseinandergesetzt. Jetzt ist für viele Musiker diese traditionelle Musikkultur des eigenen Landes immer auch eine wichtige Quelle für die eigene Arbeit. Wie ist das für Sie? Welche Rolle spielt für Sie Volksmusik auch für Ihre musikalische Entwicklung?
In meiner Unterrichtszeit war die Volksmusik ein wichtiger Teil von der musikalischen Erziehung, so dass ich die damalige Sammlungen von Kodály und Bartók also einfach inne hatte. Also das haben wir gelernt, so wie man Gedichte lernt in der Schule. Und das habe ich bis heute. Später etwas mehr bewusst bin ich umgeschaltet auf die transsilvanische Musik.
Was ist das Besondere daran? Transsilvanische
ist ein ganz anderer Stil. Ist ganz anderer Stil. Da kann man unterscheiden zwischen der gesungenen, balladenartige Volksmusik und die instrumentale Volksmusik. Die instrumentale ist hauptsächlich für Tänze gedacht, für schnelle oder langsame. Der langsame ist extrem langsam, sehr, sehr schön. Und die schnelle sind sehr schnell und die Besonderheit, die stilistische Besonderheit zeigt sich auch daran, dass dieselbe Musiker, die sind meistens Streicher, die können die ungarische, also die transsilvanische und die rumänische Musik getrennt voneinander spielen. Also die bekommen die Bestellung gerade von der Gesellschaft, wo sie die Musik leisten, zum Hochzeitsmusik zum Beispiel. Und da wird gefragt, was möchten Sie hören, die ungarische oder die rumänische? Und dann gehen sie dann los und dann spielen sie. Und diese Musik ist für mich fantastisch schön. Also in meine eigene Musik kommen sehr viel Assoziationen zu dieser transsilvanischen instrumentalen Musik.
Ich würde an der Stelle trotzdem gerne noch mal auf diese Zeit als Kind und als Teenager auf Ihr Leben in Ungarn schauen, was Sie da vielleicht nicht nur musikalisch geprägt hat, sondern einfach menschlich. Das war ja eine Zeit, in der auch Ungarn, in der man in Ungarn hinterm eisernen Vorhang gelebt hat. Wenn Sie darauf zurückblicken, wie haben Sie diese Zeit dort erlebt, als Teenager, als junger Erwachsener?
Sehr positiv. Also auch wenn ich jetzt zurückdenke, es bleiben mir eigentlich nur die positive Eindrücke, weil meine Schule war sehr gut. Die Akademie war sehr gut. Und in einer Situation, wo man von etwas abgegrenzt ist oder etwas verboten ist, dafür ist das Interesse viel größer.
Was ist denn so der Motor?
Das ist der Motor, wirklich. Mhm. Also Sie können sich so vorstellen, das Leben damals in 50er, 60er, 70er Jahre in Ungarn, dass alles, was verboten wurde, darüber wussten wir alle.
Also das was, heißt, was dahinter Sie kannten steckt. Jazz, Sie kannten Stockhausen.
Genau, richtig. Also die Interesse dafür, was verboten ist, war viel größer. Und natürlich haben wir die Quelle immer gefunden, das zu besorgen.
Bevor wir uns gleich weiter unterhalten, hören wir einen Ausschnitt aus einem Stück von einem der ja wohl wichtigsten ungarischen Komponisten, von Béla Bartók. Ein Ausschnitt aus seiner Oper Herzog Blaubarts Burg. Mit der Mezzosopranistin Cornelia Kallisch und dem Bass Peter Fried, begleitet von den Musikern vom Radiosymphonieorchester Stuttgart, hörten wir ja diesen eindrucksvollen, klangopulenten Ausschnitt aus der Oper Herzog Blaubarts Burg. Ein Stück komponiert 1911 von Béla Bartók. Und diese Aufnahme leitete mein heutiger Gast im Doppelkopf in H2 Kultur, der Dirigent und Komponist Peter Oetwösch. Peter Oetwösch, was ist denn das Besondere an diesem Stück? Denn diesen Ausschnitt, den haben Sie ausgewählt für den Doppelkopf.
Ich war 12 Jahre alt, als meine Mutter einmal nach Hause kam und sagte, wir müssen unbedingt nach Budapest. Heute Abend werden die drei Bartók-Oper gespielt in Budapest. Damals wohnten wir in Miskolc, das ist etwas östlich, zweitgrößte Stadt von Ungarn. Und nächsten Abend war das, und in der Nacht sind wir mit dem Nachtwagen nach Budapest gefahren.
Also durchaus eine anstrengende Reise.
Das war ein richtiger Ausflug. Und morgens angekommen in Budapest, ein bisschen die Stadt angeschaut und abends in die Oper. Und da waren die so Blaubart und der wunderbare Mandarin und Holzgeschnitzterprinz an einem Abend. Und Sie können sich vorstellen, ich war noch nur 12 Jahre alt, schon musikalisch etwas gebildet. Aber diese Aufführung hat mich im ganzen Leben lang verfolgt, beziehungsweise meine Zukunft war irgendwie an diesem Abend entschieden, dass ich etwas sowas machen möchte. Und als ich Dirigent geworden bin, viel später, also Jahrzehnten später, und begann Bartók-Werke zu dirigieren, auch der Concerto, und da kam ich zu den Blaubartsburg. Seit der ersten Aufführung in den 80er Jahren, ich habe das also wirklich ungefähr 100 Mal schon dirigiert. So, ich wusste damals natürlich nicht, dass es für meine Zukunft so eine wesentliche Erfahrung sein wird.
Vor diesen Klängen, da haben wir darüber gesprochen, über Ihre Kindheit in Ungarn und wie Sie zur Musik vor allem auch gekommen sind. Später sind Sie dann nach Deutschland, nach Köln gekommen, haben erstmal Dirigieren studiert. Dafür hatten Sie zwar ein Stipendium, mussten aber, ich glaube, noch ein bisschen Geld dazu verdienen. Und dann haben Sie einen Aushang gesehen, der wahrscheinlich, wie der Opernbesuch eben, von dem Sie gesprochen haben, Ihr Leben maßgeblich beeinflusst hat. Was haben Sie da für einen Zettel entdeckt?
Das sind die Überraschungen, die Sie am Anfang gedacht haben. Auf dem Zettel, gleich am ersten Tag, ich kam zu der Hochschule in Köln an und draußen an der großen Tür hing ein Zettel: Stockhausen sucht Kopisten für sein Werk, also für die Universale Edition musste ich das schreiben. Ich habe mich sofort gemeldet. Das Stück heißt Telemusik, es ist ein elektronisches Stück. Und diese Partitur war da sehr speziell. Ich musste da elektronische Musik, Grafik lernen dazu. Aber dadurch bin ich sofort mit Stockhausen in Kontakt gekommen, in 1966. Also während meinem Studium an der Hochschule, ich war schon ein Mitarbeiter von ihm. Ich habe bei ihm nicht studiert, sondern sehr viel gelernt.
Wie wichtig war es denn für Sie eben auch zum Beispiel über diese Arbeit etwas von ihm abzuschreiben, zu notieren? Wie wichtig war es für Sie, diese Technik, seine Technik so genau zu kennen, wie Sie sie von Stockhausen erfahren haben?
Das war eine lange Zusammenarbeit. Also es ging ganz organisch, wenn ich so sagen darf, weil dadurch, dass ich zuerst ihn als Kopist kennengelernt habe, da hat er mir das gezeigt und das bedeutet das und das und das, mach mal so und das muss gerade sein und das muss präzise sein und der Forte muss unter den Noten stehen. Mhm. Und kurz danach ist etwas entstanden, was wirklich Überraschung war, dass Alois Kontarski, der damalige Pianist von dieser Gruppe, seine Gruppe, ist nach Australien gefahren und Stockhausen fragte mich, sag mal, kannst du Klavier spielen? Ja, ich kann. Ja, kann ich dich mal hören? Ja, kommen Sie mal zu meiner Prüfung, also Schlussprüfung an der Musikhochschule, da habe ich Beethoven 110 gespielt. Also ich konnte wirklich gut spielen. Sogar auswendig, was es später nie mehr gemacht. Also. Und Stockhausen kam zu dieser Prüfung im Konzert und die Hochschule war erstaunt. Also, oh, schau mal, das Stockhausen war noch nie hier und jetzt ist er da. Was will er denn? Auf jeden kurz, also es hat ihm gefallen, wie ich Klavier gespielt habe und ab da war ich dann ein Mitglied von seinem Ensemble, so ein ganz kleines Ensemble, 4-5 Musiker waren nur da. Aber dann kurz daraufhin, 1970, sind wir schon zum Beispiel für 6 Monate nach Japan gegangen. Zur Weltausstellung im Deutschen Pavillon haben wir gespielt. Und ab da bin ich noch ein paar Jahre lang als Musiker von seiner Gruppe, später als Dirigent, sehr oft mit ihm zusammengearbeitet und zusammen die ganze Welt bereist.
Sie haben aber nicht nur eng mit Karl-Heinz Stockhausen über viele Jahre zusammengearbeitet oder waren mit ihm verbunden, sondern auch mit dem Komponisten Bernd Alois Zimmermann. Und da finde ich ganz spannend, dass Sie sehr nah dabei waren, als seine monumentale Oper Die Soldaten zum ersten Mal auf die Bühne kam. Was war denn dabei Ihre Aufgabe?
Zimmermann war mein Kompositionsprofessor an der Hochschule. Also ich habe bei ihm studiert. Und durch dieses Studium entstand auch eine sehr freundschaftliche Beziehung zwischen uns. Also ich war einer wirklich der seltene Typ, der sowohl mit Zimmermann und Stockhausen eine gute Beziehung hatte, weil Sie wissen, zwischen den beiden war ein sehr großer Konflikt, aber ich habe es geschafft, beide sehr, sehr freundliche Kontakt zu behalten. In dieser Zeit, meine Studiumzeit in Köln, war ich Korrepetitor in der Oper, in der Kölner Oper. Korrepetitor heißt, dass als Pianist habe ich die Sänger einstudiert für die verschiedenen Rollen. Aber meine Aufgabe war auch, besonders in der Produktion des Soldaten von Bernhard Zimmermann, die Lichtregie Zeichen zu geben, wann die bestimmte Lichtfunktion geändert werden.
Das heißt, Sie kannten ganz genau die Partitur und haben genau dann die Effekte quasi
richtig,
den Einsatz gegeben.
Ich habe die Partitur verfolgt, ich habe gehört, wie sie spielen und sagte, Achtung, jetzt 24. Und dann kam die Stelle 24, dann ist die Lichtveränderung auf der Bühne stattgefunden.
Jetzt haben wir gerade so einen kleinen Einblick bekommen. Das heißt, Sie haben dieses Stück, wenn wir mal bei diesem Beispiel bleiben, ganz genau von der Basis gekannt als Korrepetitor, aber auch von der Lichtregie von der anderen Seite. Wie wichtig ist denn das für Sie, so Produktionen von verschiedenen Seiten gut zu kennen? Was hat das für Ihre Arbeit für Auswirkungen gehabt?
Ich hatte dieses Glück, dass ich dafür die Gelegenheit hatte, aber auch mein Interesse war, alles, was mit Musik zu tun hat, also von einer sehr unterschiedlichen Seite, kennenzulernen. Ich war zum Beispiel Tontechniker im Westdeutschen Rundfunk von 71 bis 78.
Also nochmal eine andere Seite.
Eine ganz andere Seite. Im elektronischen Studio war ich derjenige, der die damalige Produktion realisiert hat. Also ich habe diese Musik mit den Komponisten zusammen hergestellt, bis zu dem Punkt, wo Pierre Boulez mich nach Paris eingeladen hat.
Zu IRCAM,
Ensemble de Contemporain, als Chefdirigent. Und ab da bin ich dann Dirigent geworden.
Und darüber sprechen wir gleich noch. Wir hören jetzt aus einem Ihrer Stücke einen Ausschnitt Speaking Drums. Aus dem ersten Satz haben Sie etwas mitgebracht. Was ist gerade für Sie das Besondere an diesem Ausschnitt aus diesem Konzert?
Speaking Drums ist ein relativ neues Stück. Vor ein paar Jahren habe ich es komponiert von Martin Grubinger, der für den sehr berühmten virtuosen Perkussionisten. Und Speaking heißt es, das Sprechen und sprechende Trommeln ist der Titel von diesem Stück. Die Sprache spielt für mich eine sehr große Rolle, noch aus der Zeit, als ich im Theater gearbeitet habe, als Kind. Sprachtheater. Ich sag's oft, dass wenn ich keine musikalische Begabung hätte, dann hätte ich lieber Dramen geschrieben, also für Theater, Sprachtheater gearbeitet. Aber das kann ich eben nicht. Also ich schreibe nur Musik, weil ich nur das kann.
Aber an diesem Stück können wir sehr gut Ihr Faible für Sprache hören und daraus hören wir jetzt einen Ausschnitt.
La vita la va.
Martin Grubinger war der Solist bei diesem Ausschnitt aus dem Stück Speaking Drums von Peter Oetwisch. Der Dirigent und Komponist ist heute mein Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Und Peter Oetwisch, Sie haben nicht nur dieses Stück geschrieben, aus welchem der Ausschnitt eben war, sondern Sie haben das Ganze auch dirigiert. Und das Dirigieren, das ist ja neben dem Komponieren eine ganz wesentliche Säule Ihrer Arbeit. Gibt es da eine Gewichtung für Sie, das eine oder das andere mehr? Wie ist das?
Es ist eher 50-50, würde ich sagen. Das liegt eher an der Zeiteinteilung, also wie ich meinen Jahren voraus planen kann. Bei diesem Beruf ist es so, dass wir so 2-3 Jahre voraus planen müssen, weil die Großorchester, Opernhäuser, die planen auch mit dieser Technik. Und da muss ich darauf achten, dass ich für die Komposition Zeit lasse, weil dirigieren könnte ich im ganzen Jahr durch. Mhm. Also jede Woche könnte ich irgendwo dirigieren. Aber für Komposition brauche ich viel längere Zeit, weil das ist schöpferisch. Da muss man Ruhe haben, man setzt sich hin. Die Arbeit an sich ist viel langsamer als dirigieren.
Auf die Arbeit als Dirigent würde ich jetzt noch mal gern genauer schauen, mit wem Sie vor allem in den letzten Jahren gearbeitet haben. 12 Jahre, Sie haben es vorhin schon angesprochen, haben Sie das einzigartige Ensemble Intercontemporain in Paris geleitet. Zu Gast waren und sind Sie auch immer wieder bei den Wiener Philharmonikern bis hin zu den Berlinern. Einige Jahre waren Sie erster Gastdirigent beim BBC Symphony Orchestra, dem Radiosymphonieorchester Stuttgart. Und man kann Sie gerade auch bei uns in Frankfurt immer wieder bei Projekten mit dem HR-Symphonieorchester erleben. Nicht zu vergessen die Opernhäuser wie das Royal Opera House oder die Mailänder Scala, aber Sie geben auch Ihr Können ganz bewusst weiter. Wie muss ich mir das vorstellen? Das ist doch so ein unglaublich komplexes Handwerk. Worauf legen Sie da besonders Wert, wenn junge Leute, die vielleicht gerade mal 20 sind, zu Ihnen kommen und dirigieren lernen wollen?
Ich habe eine Stiftung. Stiftung für jungen Dirigenten und Komponisten, die ich seit über 20 Jahren schon betreibe. Diese Stiftung entstand aus der Gedanke, dass meine zwei wichtigen Mentoren, Stockhausen und Boulez, haben mir so viel Kenntnis beigebracht. Also ich habe mit denen zusammengearbeitet, jahrzehntelang. Und alles, was ich da erfahren habe, gelernt habe, das muss ich weitergeben an der junge Generation. Das liegt nicht nur an diese zwei Personen, also Boulez und Stockhausen, sondern an den vielen Komponisten, die ich in der Pariser Zeit getroffen habe, die zu den Proben gekommen sind und mit denen gesprochen habe, also wo ich meine Erfahrung mit den lebenden Komponisten von damaliger Zeit, mit Xenakis, mit Messiaen, mit Steve Reich, mit
den Komponisten
Carter,
der Zeit,
den Komponisten der Zeit, das habe ich alle persönlich mitbekommen und selbst dirigiert und da haben sie mich korrigiert, weil es nötig war. Mhm. Also die junge Generation kann von niemand anderen erfahren als von mir. Diese Kenntnisse. Deswegen habe ich sehr bewusst beide Gatten, die Komponisten und Dirigenten immer solche Seminare oder Kursen geführt, wo sie zusammenarbeiten. Also jeder muss von der anderen das lernen, was der andere kennt.
Sagt Peter Oetwisch. Und wenn man das hört, dann wundert es auch nicht, dass Sie auch gerade immer wieder mit jungen Leuten zusammenarbeiten, zum Beispiel den Musikern von der Jungen Deutschen Philharmonie, die ihren Sitz in Frankfurt hat. Sie haben eine Aufnahme mit dabei von Le Sacre du Printemps von Igor Stravinsky. Was fällt Ihnen denn ein, wenn Sie sich an die Arbeit mit diesen jungen Musikern erinnern?
Ich liebe es sehr, mit jungen Musikern zu arbeiten, mit jungen Orchestern zu arbeiten, weil die begegnen meistens zum ersten Mal mit dem Programm, was wir ausarbeiten. Und da kann ich natürlich das so formen, wie ich das will. Also die erste Begegnung mit einer Musik ist auch sehr wichtig für die jungen Musiker, weil später, wenn sie in irgendwelchem Orchester im Leben weiterspielen, die erinnern sich immer dran. Also wie war das zum ersten Mal? Also meine Verantwortung ist sehr groß, gerade bei den jungen Musikern. Bei den Berufsorchestern, auch bei den Philharmonikern, muss ich eher darauf achten, dass anders zu machen, als der vorige Dirigent gemacht hat. Also eher irgendwie beizubringen, wie meine Vorstellung ist. Und das ist schwerer. Mit jungen Orchestern kann man wunderbar zusammenarbeiten, ist alles frisch.
Es ist wie immer wie ein Sog, die Musik von Igor Stravinsky. Peter Oetwisch hat diesen Teil, den Tanz der jungen Mädchen aus Le Sacre du Printemps, ausgewählt. Mit dem Dirigenten und Komponisten spreche ich heute im Doppelkopf in HR2 Kultur. Peter Oetwisch, schauen wir jetzt mal auf die verschiedenen Werke für Musiktheater, die Sie geschrieben haben. Da fällt mir auf, Sie schreiben immer in verschiedenen Sprachen. Mal auf Russisch, wie bei der Oper Tricestri, Drei Schwestern, nach dem gleichnamigen Drama von Anton Tschechow. Ein Stück, das übrigens eine der meistgespielten zeitgenössischen Opern der Zeit überhaupt ist. Aber Sie haben auch schon Musik komponiert und die Texte dazu sind auf Englisch, wie bei Angels in America, oder auf Italienisch, oder Der goldene Drache, der im Bockenheimer Depot uraufgeführt wurde, auf Deutsch gesungen wird dieses Stück. Wie wichtig ist Ihnen denn der Klang der Sprache? Sie haben es vorhin schon mal angedeutet, am liebsten hätten Sie für Sprechtheater geschrieben.
Ja, ich komme aus dem Sprechtheater. Und ich bin irgendwie doch an der Sprache geblieben. Besonders wichtig war für mich die erste Erfahrung, als ich nach Deutschland kam, in 66, und Deutsch gelernt habe. Da habe ich gemerkt, dass es also nicht nur eine neue Sprache ist, sondern eine ganz andere Art zu denken. Rhythmisch ist ganz anders, die Melodie ist ganz anders. Und wenn ich das auf die Musik beziehe, besonders bei der Oper, eine Melodie zu gestalten, jede Sprache hat eine andere Sprachmelodie. Der Satz ist ein Wort anders betont, eines auf der ersten Silbe, bei dem anderen auf der letzten oder in der mittleren. Und mein erster Versuch kam eigentlich sehr spät, also 1972 habe ich zum ersten Mal eine kleine Kammeroper komponiert. Ich kann Sie jetzt überraschen, auf Japanisch.
Nein. Aber haben Sie die Sprache verstanden oder war es nur der Klang, der Sie animiert hat?
Vor allem der Klang, würde ich sagen. Also ich höre, und gerade das ist mein großer Vorteil, denke ich, dass ich die Sprachen als Klang erlebe. Natürlich weiß ich, was sie bedeuten. Das muss ich auch wissen, weil die ganze Dramaturgie liegt daran, was da gesagt wird. Aber dadurch, dass ich jede Sprache musikalisch erlebe, melodisch erlebe und sehr auf den Charakter achte, also dass in jeder Sprache selbst die Charaktere ändern sich. Also die Sprache erzeugt verschiedene menschliche Haltungen und Rhythmen, Tempo. Und das kann ich dann in meiner Oper wunderbar nutzen. Deswegen nehme ich auch unterschiedliche Sprachen für die verschiedenen Opern.
Wäre es eigentlich vorstellbar für Sie, auch in Ihrer Muttersprache auf Ungarisch zu schreiben? Oder ist das, weil es vielleicht für die Sänger später eine zu große Herausforderung ist? Oder vielleicht Ihnen auch zu nah, dass Sie in Ihrer Muttersprache nicht schreiben?
Stellen Sie sich vor, ich bin schon über 70 und jetzt haben wir die ersten Gespräche in Ungarn darüber, dass ich endlich mal eine ungarische Oper schreibe, also eine Oper auf ungarische Sprache. Das kommt gerade aus der ersten Erfahrung mit Bartók, als ich das schon vorher erzählt habe, als ich 12 Jahre alt war. Ich bin so stark davon beeinflusst, dass ich immer Angst hatte, eine Kopie zu machen. Also alles, was ich auf Ungarisch schreiben würde, würde mir mindestens nach meinem Gefühl so klingen, als ob ich Bartók geschrieben hätte. Und jetzt habe ich allmählich den Mut dazu, dass sagen, naja, vielleicht schaffe ich das jetzt technisch, dass ich etwas eine andere Art schaffe. Sie müssen bedenken, dass die sogenannte Prosodie, also wie man ein Wort bildet, dass in Fremdsprachen komme ich direkt dran. Also dann höre ich etwas und sage, ach, das ist die Melodie und dann ist der erste Gedanke ist schon richtig. Aber bei Ungarischen muss ich anders schaffen, als das Bartók oder Kodály geschrieben hätte. Und deswegen habe ich noch nie gewagt. Also jetzt bin ich schon dran.
Also es ist doch so ein ganz großer Berg, der vor Ihnen lag und jetzt erklimmen Sie ihn dann doch, trauen Sie sich. Eine Frage zu Ihrer Musik habe ich an der Stelle und zwar, wenn es darum geht, dass andere Ihre Werke aufführen, Sie stehen ja nicht immer am Pult, überall können Sie ja gar nicht sein, aber wie ist es denn für Sie, wenn ein anderer dann Ihre Musik dirigiert?
Wunderbar. Also ich freue mich sehr darüber, weil das ist einmal auch aus der Überlegung, dass wenn ich nicht mehr lebe und mir ist sehr wichtig, dass meine Opern hinterher noch gespielt werden. Ich habe 10 große Oper bis jetzt geschrieben und die laufen sehr gut. Also es werden sehr regelmäßig jede Saison so 3-4 gespielt in der Welt. Und es sieht im Moment so aus, dass meine Opern reichhaltig sind und nachhaltig sind, dass die Chance habe, dass sie auch in Zukunft gespielt werden. Ich bin auch auf diese Weise natürlich darauf angewiesen, dass andere Dirigenten das nehmen. Und wenn ich gehe zu jeder Aufführung, also zu jeder Produktion hin zu hören. Und bin sehr glücklich darüber, dass die verschiedenen Dirigenten verschiedene Auffassungen haben. Und das ist immer ein Zeichen für eine gute Oper, dass man sie so oder so auch interpretieren kann.
Und Sie schaffen natürlich damit jetzt quasi wirklich Ihre Nachfolge auch, dass es wiederum Dirigenten gibt, die vielleicht in 50 Jahren Ihren Schülern wieder sagen können. Und übrigens, der Ötvös hat mir damals gesagt, dass.
So ist das.
Mhm. Bei dem Ausschnitt, den wir jetzt hören werden, da spielen gleich die Musiker von der Oper Lyon. Und das ist ein Ausschnitt aus der Oper Drei Schwestern. Da stehen Sie am Pult, aber auch Kent Nagano, denn Sie haben 2 Orchesterebenen komponiert. Ein besonderes Stilmittel, sehr wirkungsvoll. So habe ich das zumindest bei der Opernaufführung empfunden. Warum diese beiden Ebenen?
Ich habe die vordere und hintere Orchester sehr bewusst voneinander getrennt. Vorne heißt es, dass sie normal also im Graben sitzen, aber nur 18 Musiker. Ich wollte nämlich nicht, dass die Sänger, die meistens sehr intime Musik vermitteln, nicht laut singen, weil von Tschechow kann man, also Tschechow ist ein leiser Schreiber.
Mhm. Und dieses Leise sollte auch erhalten
werden. Und
diese
Leise musste ich behalten. Und deswegen aus dem Graben kommt nicht leise, aber wenig Instrumentenklang. Aber auf der Bühne sitzen 50 hinter den Sängern. Und das klingt so wie wenn Sie zum Kino gehen und da von Leinwand kommt ein größerer Klang runter. Und diese Wirkung, diese Raumwirkung von hinten ein größerer und vorne eine kleinere Klang zu bekommen, das gibt eine große plastische, transparente Klang für diese Oper.
Und aus diesem Klang, da wollen wir jetzt natürlich ein Stück hören aus den Drei Schwestern, einen Ausschnitt aus der Uraufführung aus Lyon von 1998. Je dormais soviste, il est strasse, je l'ennuie, pas Musik von Peter Oetwösch im Doppelkopf in HR2 Kultur. Ein Ausschnitt aus seiner sehr erfolgreichen Oper Drei Schwestern. Und das war die Arie des Andrzej. Und gesungen hat hier Albert Shagidulin. Über ihre Arbeit für die Oper als Komponist und Dirigent haben wir in dieser Stunde schon gesprochen. Und dabei vor allem auch, was die Aufführung von zeitgenössischen Werken betrifft. Wie wichtig ist Ihnen aber, ich nenne es mal Tradition, wenn ich das mit Bach, Mozart und Beethoven mal grob zusammenfassen darf. Wie wichtig ist Ihnen diese Richtung der Musik?
Schauen Sie, in der musikalischen Erziehung von Kindheit an ist die klassische Musik ist die Hauptsache. Also man lernt zuerst Bach, Mozart kennen. Meine Vorliebe ist für Beethoven, durch die Sonaten auch, die ich damals spielen konnte. Alle Symphonien kenne ich sehr gut. Und Beethoven war für mich auch der, in meiner Auffassung, der erste moderne Komponist gewesen ist. Also der ganz andere Haltung zur Musik hatte als die Zeiten davor, vor seiner Zeit. Und die Musik, die wir heute komponieren, als Komponisten im Allgemeinen, würde ich sagen, die Wurzel liegt alles bei Beethoven. Also Beethoven war der Erste, der eine andere Klangvorstellung über die europäische Musik hatte. Seine Musik wurde dann von Wagner weitergeführt, von Liszt in der ungarischen Richtung, dann von Bartok und so komme ich, also eigentlich eine Nachfolger von Beethoven. Mhm. Die musikalischen Prinzipien kommen von ihm. Und also für mich die musikalische Tradition dann später nicht nur die europäische, die ich kennengelernt habe, sondern gerade die große Musik, die Weltmusikkulturen, die haben mich sehr interessiert. Also die asiatische Musik, die indische Musik ist sehr wichtig, afrikanische Musik ist sehr wichtig. Also es war eine sehr bewusste Periode in meinem Leben, wo ich dann alles kennenlernen wollte und ich glaube, das müsste eigentlich jeder Musiker erfahren, dass die Musik ist eine Weltsprache und nicht nur in der europäischen Musikkultur bleiben, sondern gerade diese sehr wichtige Fremdmusiksprachen kennenzulernen.
Die Komponisten, wenn wir Mozart, Bach und Beethoven mal nehmen, mit deren Werke haben sich Generationen an Musikwissenschaftlern und werden sich wahrscheinlich auch noch weitere Generationen von Wissenschaftlern auseinandersetzen. Aber auch Ihre Arbeit beschäftigt im Moment immer wieder Musikwissenschaftler. Wie ist es denn für Sie, wenn andere über Ihre Musik sprechen oder schreiben?
Sehr unterschiedlich. Also wenn ich sie lese und was kann ich da sagen? Ich glaube, es ist noch zu früh, weil ich lebe noch. Mhm. Also es liegt nicht daran, ob ich gelobt werde oder beschimpft werde. Es hat nichts damit zu tun. Es ist eher, ob ich da merke, dass sie etwas erfasst haben, was ich tatsächlich wollte. Analysen interessieren mich wenig, weil ich glaube, dass für die Zuhörer ist das absolut uninteressant. Also das, wie man ein Stück analysiert, ist gut für einen Wissenschaftler und war gut für mich, als ich das doch komponiert habe. Aber Sie werden das richtig verstehen, dass wenn ich meine eigenen Stücke dirigiere, ich denke nie an die Analyse. Also es ist ein ganz anderes, das Stück ist schon fertig. Also auch wenn ein Kind geboren ist, man denkt nicht ganze Zeit an die Entwicklung, also jetzt ist ein kleiner Finger entstanden und so weiter, sondern man sieht den Person an, der jetzt da steht. Aber die Reaktionen sind für mich wichtig, das zu merken, wie die Leute nicht auf meine Musik, sondern meine Musik in meine Zeit. Weil das ist für mich ein sehr wichtiger Faktor, für die Leute verständlich zu machen, dass die Musik ist immer ein Zeichen von einer Zeit. Wenn wir das Radio anmachen und Musik hören, dann können wir sagen, ach, das ist eine Musik aus der Barockzeit. Und das finde ich so fantastisch. Also die Musik ist eine sehr genaue Abbildung von jeder Zeit und meine Musik müsste meine Zeit ausdrücken.
Sie sind ja jetzt, das ist unschwer zu hören und auch zu erkennen, nicht mehr 23, sondern schon ein bisschen älter. Schaut man da aber auch schon mal zurück und resümiert? Und wenn ja, wie fällt das Resümee in puncto Musik für Sie in Ihrem Leben denn aus?
Das hat mein ganzes Leben ausgefüllt. Also ich bin als Musiker geboren. Das ist, kann man wirklich so sagen, dass wenn man diese Begabung nicht hat, dann kann man das auch nicht lernen, nur als Liebhaber. Aber dadurch, dass ich diese Begabung habe und ich glaube, ich habe das gut bewirtschaftet. Also ich habe alles gemacht, um meine musikalische Wurzel aus dieser Wurzel wirklich einen Baum wachsen lassen.
Mit Blick auf die Uhr, da bedanke ich mich an dieser Stelle bei Ihnen, Peter Oetwösch, dass Sie im Doppelkopf in HR2 Kultur zu Gast waren. Eine kurze Musik werden wir noch hören und das wird eine Aufnahme aus der Alten Oper sein mit den Musikern vom Ensemble Modern und zwar aus dem zweiten Satz der 5. Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Warum genau dieser Teil? Verraten Sie uns das noch?
Das ist eine spezielle Aufnahme. Sie haben schon gesagt, Ensemble Modern spielt das. Also ein Ensemble, das ausdrücklich für neue Musik Übung hat sozusagen. Und wenn wir Beethoven spielen, das klingt fantastisch. Einmal aus der Blick, dass sie etwas anders erfahren haben durch diese Zusammenarbeit mit mir. Und die Besetzung ist so klein, wie ein Ensemble sein kann. Also das Ensemble Modern, diese große Beethoven 5. Klang, was wir, sagen wir, von einem Karajan kennengelernt haben.
Also mit einer 16er Streicherbesetzung.
16er, also ja. Hier haben wir 6 erste Geigen, 3 Celli zum Beispiel. Und diese kammermusikalische Annäherung an den 2. Satz in der 5. Sinfonie von Beethoven ist ein ganz spezieller Klang und eine ganz spezielle Empfindlichkeit. Und deswegen möchte ich das zeigen.
Das war der Doppelkopf heute mit dem Dirigenten und Komponisten Peter Oetwösch. Und diese Sendung, die gibt es natürlich auch im Podcast unter hr2.de. Danke auch fürs Zuhören an Sie. Tschüss, sagt Susanne Pütz.